Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 9. April 2026. Ich war die letzten beiden Tage in Ungarn. Hochinteressant. Ich werde vielleicht im Verlauf der Sendung noch das eine oder andere dazu sagen können. Zuerst aber die neue gedruckte Weltwoche, die heute am Start ist, mit einer Titelgeschichte von unserem Nahost-Korrespondenten Pierre Heumann, der sich mit einem absoluten Reizwort auseinandersetzt, das natürlich das Blut bei manchen schon zum Kochen bringen wird, nämlich der Traum von Groß-Israel. Gerechtfertigt, aber auch realistisch. Und ich empfehle die Lektüre dieses Textes allen, die mit, sagen wir mal, etwas rasanten Urteilen sich dazu den Geschehnissen, die uns täglich überfordern, aus dieser Gegend auseinandersetzen. Und es ist eben wichtig, die Geschichte zu kennen. Denn alle Akteure dort sind sehr geschichtsbewusst. Vermutlich viel geschichtsbewusster als wir. Und ich störe mich im Moment ja, wie Sie unzweifelhaft gemerkt haben, an einem meines Erachtens unqualifizierten, pauschalen Negativurteil über die einzige funktionierende Demokratie im Nahen Osten, das ist Israel. Und wenn ich auch heute Morgen wieder die Schlagzeilen anschaue, dann stellt sich bei mir einfach der unwiderrufliche Eindruck ein, als ob unsere Journalisten Freude hätten, dass jetzt dieses Mullah-Regime in Iran einen Teilerfolg gegen die US-israelische Allianz davonträgt. Und natürlich kann man vieles kritisieren dort. Und natürlich stellt sich auch die Frage, ob das eine gute Idee war, jetzt diesen Krieg zu wagen. Aber in dieser Neigung zur Schwarz-Weiß-Folie geht einfach unter, worum es dort letztlich geht, nämlich um die Beseitigung einer existenziellen Drohung gegen einen Staat, der seit 80 Jahren, ich spreche von Israel, immer wieder angegriffen wurde, jeden Krieg gewonnen hat und die eroberten Gebiete ja meistens zurückgegeben hat. Ein absoluter Sonderfall in der Geschichte. Ich meine, kein Land und schon am wenigsten die Mohammedaner, als sie noch ein Weltreich bildeten, haben erobertes Land freiwillig zurückgegeben. Das macht Israel seit 80 Jahren. Frieden für Land. Das Land haben sie gegeben, aber der Frieden ist nicht gekommen, weil eben die Gegenseite das nicht akzeptiert, weil dort, und der Iran ist sozusagen das Hauptquartier dieser Strömungen, weil dort eben nach wie vor die Absicht vorhanden ist, Israel von der Landkarte zu wischen, diese Staatengründung rückgängig zu machen. Und damit setzt sich Pierre Heumann auseinander und damit muss man sich auch befassen, wenn man sich mit diesem Thema und mit der ganzen Iran-Frage heute befasst. Und ich empfinde keinen Triumph, wenn jetzt Donald Trump und Netanyahu gedemütigt würden im Nahen Osten. Ich glaube auch nicht, dass es in diese Richtung geht, aber es ist unsicher. Kriege haben ihre eigene Dynamik und es gibt viele, viele Fragezeichen, aber es gibt auch die Proportionen, die im Gesamten gewahrt bleiben müssen. Also, lassen Sie sich da provozieren, lassen Sie sich da herausfordern, je nach Perspektive selbstverständlich. Dann, Lechzende Lenden, kleiner Versuch über den Frühling von Michael Bahnert. Eine Kontrastgeschichte zu den sich jetzt abzeichnenden atmosphärischen Veränderungen, die wir genießen, also eine sozusagen ganz andere journalistische Geländekammer, die da untersucht wird. Asien arbeitet, der Westen debattiert. Claude Baumann, der Rückkehrer zur Weltwoche, herzlich willkommen einmal mehr, hat sich in Singapur unterhalten mit Parag Khanna, einem der einflussreichsten Politologen unserer Zeit. Und es ist einfach erfrischend, wenn man aus dieser Weltgegend eine Stimme, eine wichtige, einflussreiche, Wahrnehmung zur Kenntnis nimmt. Denn Parag Khanna sagt, hören wir auf, Systeme miteinander zu vergleichen und die einen moralisch gegenüber den anderen abzuqualifizieren. Wir sind doch mit der Frage konfrontiert, wie können wir aus unseren Gesellschaften mit Blick auf morgen bessere Gesellschaften machen? Wie können wir an Wettbewerbsfähigkeit, an Relevanz gewinnen? Ja, wie können wir unsere eigene Überflüssigkeit überwinden? Man kann sie auch so formulieren. Ein ganz ausgezeichnetes Interview. Und Beat Gigi einmal mit der überfälligen Kritik an Simon Michel und Co., die vom MedTech-Bettelorden. Simon Michel, der Milliardenerbe aus dem Kanton Solothurn, Ipsomed, von seinem Vater aufgebaut, ein grossartiges Unternehmen, eben in der MedTech-Branche. Simon Michel ist vermutlich der einflussreichste und zumindest lauteste EU-Turbo der Schweiz, der Anbindungsturbo, der also der EU-Unterwerfung mehr oder weniger täglich auch auf dem Internet hymnische Huldigungen entgegenbringt. Und Beat Gigi in seiner nüchternen, ökonomisch fundierten Art zeigt auf, dass im Grunde die meisten Probleme der MedTech-Branche gerade in der Schweiz aus Brüssel kommen. Und dass also diese Perspektive, dieser politische Impetus, der da zu spüren ist bei Simon Michel und Co., nicht nachvollziehbar ist und vor allem letztlich gegen die Interessen der eigenen Branche abzirkelt. Die Frage ist natürlich, warum machen sie es trotzdem? Und wir Ihnen ja nicht alles verraten, aber das müssen Sie lesen, das ist interessant. Roman Zeller hat einen bekannten, früher würde ich sagen, auch Dissidenten der deutschen FDP zum Interview getroffen, Frank Schäffler, ein Eurokritiker, eine ebenfalls kritische Stimme, ein Exponent, rar im deutschen Politmainstream, der sich immer wieder kritisch mit der Europäischen Union auseinandergesetzt hat, im großen Gespräch mit meinem Kollegen Roman Zeller. Kult der Zugänglichkeit, wie Exzellenz verdächtig wurde und alle lernten, sich klein zu machen. David Mamet, unser Mann in Hollywood, der berühmte Drehbuchautor mit einem weiteren Essay. Und Marcel Odermatt empfiehlt Ihnen, um das hier noch kurz anzuschneiden, ich hoffe, ich finde den Text, aber wenn man es natürlich sucht, dann ist er nicht gleich da. Er hat sich mit einem beamtischen Lebenslauf auseinandergesetzt, und zwar im Kanton Solothurn, 327.000 Franken fürs Nichtstun. Daneben noch viele weitere Aufsätze, Interviews auch mit dem Ehepaar Gaminada, David Schnapp, mit den sehr rührigen Gastrounternehmern, die ein Schloss betreiben im Kanton Graubünden, die Gaminadas Maßstäbe setzend in der Gastronomie, aber auch in der ganzen ästhetischen Präsentation dieser Gastronomie, ein bodenständiges Schweizer Familienunternehmen mit Weltausstrahlung, ebenfalls in der Nahbetrachtung. Dies die neue Weltwoche und jetzt die Schlagzeilen des Tages. Den Irankrieg habe ich angesprochen, ich will das hier nur ganz kurz machen, mehr dann in der internationalen Ausgabe. Die USA kehren geschwächt an den Verhandlungstisch zurück. Man hat sich auf eine Waffenruhe geeinigt, jetzt 2 Wochen lang soll die Straße von Hormuz offen bleiben, die Medien sehr kritisch. Sie sagen, Trumps Darstellungen seien falsch. Die Iraner hätten eigentlich triumphiert und eben, ich beobachte bei unseren Journalisten eine heimliche Freude. Klar, sie mögen den amerikanischen Präsidenten nicht. Er verkörpert natürlich in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von dem, was unsere Medien auch weit ins bürgerliche Lager immer wieder gepredigt haben, nämlich diese ja, woken oder woke angekränkelten Lebensentwürfe und Lebensphilosophien, politischen Betrachtungsweisen. Dagegen ist Trump ja sozusagen eine Ein-Mann-Abrissbirne, ein Abbruchunternehmen, und aus tiefer und auch, glaube ich, ehrlich empfundener Abneigung heraus wird hier sehr kritisch argumentiert. Und es gibt ja auch viel Kritisches da zu beanstanden, aber eben, wie ich Ihnen eingangs gesagt habe, mir fehlt einfach in dieser Betrachtung, in dieser Sicht auch eine angemessene Auseinandersetzung mit der Frage, was eigentlich der Staat Iran repräsentiert in dieser Umgebung. Und wir sehen es ja jetzt auch an diesem wirtschaftlichen Terrorismus, den die Iraner machen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich meine, mit dieser Sperrung der Straße von Hormuz greifen die Iraner ja Länder an, auch die ihnen gar nichts gemacht haben. Zum Beispiel die europäischen Staaten, die sich ja immer wieder für den Iran eingesetzt haben. Und die Sperrung der Straße von Hormuz schadet auch nicht insbesondere Israel und den Vereinigten Staaten, sondern indirekt den Verbündeten, Freunden bzw. auch den Unbeteiligten. Und dieser wirtschaftliche Terrorismus, der wird ja indirekt jetzt auch gerechtfertigt von unseren US- und Israel-kritischen Medien, aber das wird völlig ausgeblendet und überhaupt nicht so zur Kenntnis genommen, muss aber zur Kenntnis genommen werden, andernfalls hat man keine vollständige Betrachtung dieses Konflikts. Ich war 2 Tage in Ungarn, habe mir da die verschiedenen Auftritte des Premierministers, der hart kämpfen muss jetzt, Viktor Orban, um nach 16 Jahren an der Macht es noch einmal zu schaffen, sein wirklich etwas roboterhaft steril wirkender Gegenkandidat Peter Magyar, der in Ungarn jetzt im Orban-Lager auch etwas mit der künstlichen Intelligenz verglichen wird, der hat gemäß Umfragen sehr gute Chancen. Er hat übrigens gesagt, dass es gar keine realistische Perspektive, keine Wahrscheinlichkeit gäbe, statistisch gesehen, dass Orban überhaupt gewinnen könnte. Das interpretieren jetzt viele als bereits Ansage, dass er dann das Wahlresultat, sollte Orban trotzdem gewinnen, nicht akzeptieren werde. Es könnte auch zu Unruhen kommen, wenn Orban noch einmal gewinnt. Also darauf stellt man sich jetzt ein, vor allem auch in Budapest. Budapest ist ja sehr kritisch gegenüber Orban. Er hat eher das Land auf seiner Seite. Es wird also schwierig für ihn, er muss da kämpfen, was natürlich nebenbei so das landläufige Pauschalurteil widerlegt. Es handelt sich dabei Ungarn gar nicht mehr um eine richtige Demokratie, eine Autokratie, eine Despotie, eine Diktatur, das ist ja auch schon erzählt worden. Also ein Diktator, der muss nicht kämpfen in demokratischen Wahlen, das ist nur in Demokratien der Fall. Und man sollte vielleicht auch in der Schweiz aufhören, sich da immer aufs hohe Ross zu setzen und andere Länder, bei denen es Dinge gibt, die einem nicht so passen, herunterzuputzen. Was ist mir aufgefallen in Ungarn, jetzt auch an den Auftritten von J.D. Vance, dem amerikanischen Vizepräsidenten, der gut angekommen ist? Ich habe mir dann die Frage gestellt, ob Trump ähnlich punkten hätte können da in Ungarn, wo er viele Freunde hat, aber er ist natürlich schon ein krasser Typ, stößt auch viele ab. J.D. Vance ganz anders, nachdenklich, verbindlich, sympathisch, mit dem ja faszinierenden amerikanischen Versuch, die eigenen Aussagen und die politische Philosophie auch irgendwo in der Theologie, in der ganzen auch religiösen Betrachtung zu verwurzeln. Darüber macht man sich dann gerne etwas lustig bei uns. Mich beeindruckt das. Ich finde das, sofern das nicht ins Frömmlerische, überschießende, kreuzzüglerische ausbricht, und das ist ja bei ihm gerade nicht der Fall, er ist ja einer, der eben dieser Kreuzzugsmentalität eine Absage erteilt. Er gehört offensichtlich auch zu den Kritikern des Iran-Kriegs, aber eben gleichzeitig diese Wertefundierung, die man aber nicht als Schwimmabzeichen vor sich herträgt. Kurzum, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Weg unserer Gesellschaften durch den amerikanischen Vize und durch den ungarischen Premierminister. Und als ich Ihnen so zuhörte, habe ich mir einfach gefragt, was ist denn in der Schweiz eigentlich los? Was machen wir denn hier? Und ich glaube, wir haben in unserem Land, aber auch in anderen Staaten, jetzt etwas im westlichen Europa, eine wirklich akute Führungs- und Elitenkrise. Wir leben im Zustand der absoluten Wohlstandsverwahrlosung. Ich meine, bei uns, auch die Debatten in Bern, die meisten sind doch völlig frei von solchen grundsätzlichen Überlegungen. Was sind die Pfeiler des Erfolgs, die die Schweiz auszeichnen? Warum geht es uns eigentlich so gut? Ist das ein Zufall, dass wir ein Land haben mit einem unglaublichen Pro-Kopf-Wohlstand? Woher kommt das eigentlich? Was sind da die tieferen Ursachen? Das wird doch bei uns in diesem narkotisierten Rauschzustand des Völlegefühls gar nicht mehr auf den Radarschirm genommen. Diese Tiefe ist nicht da. Und das hat mir imponiert in Ungarn. Also da ist die Frage dringlich, warum geht es uns gut? Und das hat auch J.D. Vance gesagt, in einem sehr guten Interview, das er dann im Institut MCC, das ist eine private Uni, staatsnah, sicher auch etwas regierungsnah ist da von den Führungsleuten. Das ist halt in Ungarn so, dass die, die die Wahlen gewinnen, die beherrschen dann mehr oder weniger alle entscheidenden Stellen im Staat. Und wenn die Opposition geht, werden die anderen rausgeschmissen. Das ist eine Alles-oder-Nichts-Demokratie, könnte man sagen. Ist etwas anderes als unsere Konkordanz-Demokratie. Da hat J.D. Vance gesprochen und er hat ganz deutlich den Ungarn auch ins Gewissen geredet. Er hat gesagt, auch die amerikanischen Erfolge, die jetzt zu verzeichnen sind der Wirtschaft, das sind nicht einfach Zufallsprodukte, das sind nicht einfach Gottes Geschenke, sondern das ist die Folge kluger und richtiger Politik auf den richtigen Grundsätzen. Und das könnte man in Europa sofort auch wieder haben und natürlich auch in der Schweiz. Man hat es hier zum Teil, wenn man sich an diese Grundsätze erinnert. Freiheit, Meinungsäußerungsfreiheit, Demokratie ernst nehmen, den Wähler ernst nehmen, nicht mit Brandmauern und Zensur überfahren. Die Marktwirtschaft, aber eben Marktwirtschaft, die dieses Wort auch verdient, nicht Planwirtschaft ohne Plan und Staatswirtschaft und immer mehr Umverteilung und immer mehr Regulierung und immer höhere Steuern und Abgaben und Bleiplatten auf der Wirtschaft, das funktioniert nicht. Und das war sehr erfrischend und erhellend, das in dieser Deutlichkeit zu hören, dass eben Erfolg machbar ist, Herr Nachbar. Erfolg ist erzielbar, aber man muss sich damit eben auch auseinandersetzen. Was sind erfolgreiche Strategien? Was sind erfolgreiche Grundlagen von Gesellschaften? Und wir sind ja noch nicht einmal am Punkt, diese Diskussion wirklich fundiert zu führen. Und jetzt sind wir in der Schweizer Innenpolitik, in den Themen von heute. Die SVP will dasselbe wie Brüssel. Das ist der Titel in der Neuen Zürcher Zeitung. Ich muss Ihnen sagen, als ehemaliger NZZ-Auszubildender, Mitglied der Redaktion vor vielen Jahren und der Zeitung natürlich dankbar für diese Ausbildung. Es ist doch einfach beschämend, wie eine NZZ diese EU-Diskussion führt. Und jetzt da, wie heißt der Fabian Schäfer? Mit einer völlig oberflächlichen, Entschuldigung, lächerlichen Darstellung. Die SVP will dasselbe wie Brüssel. Also diese Schmunzler-Süffisanz, so. Man kann sich das so richtig vorstellen, wenn sich da die Journalisten irgendwo zusammen in einem Wandelgang-Café in Bern die Köpfe zusammenstrecken. Ah, jetzt haben sie es da der SVP wieder gegeben. Um das geht's doch gar nicht. Doch eine völlig abwegige Sichtweise. Entscheidend ist, macht die Unterwerfung unter die Europäische Union, unter die Gesetze der EU, Gesetzgeber und den Richter und die Sanktionen und diese Tributzahlungen, macht das die Schweiz stärker oder schwächer? Und wenn man den Verstand nicht vollkommen verloren hat, dann kommt man zum Schluss, dass das die Schweiz schwächer macht. Und die NZZ übernimmt auch all diese Gaunerbegriffe aus Bern. Sie redet vom Stabilisierungsteil, der Stabilisierungsteil. Ich meine, das ist das Gaunerwort des Jahrzehnts, die Stabilisierung. Wenn sich die Indianer den Amerikanern in den Reservaten unterwerfen, ist das die Stabilisierung ihres Lebens. Klar, du kannst dich ja gleich ins Museum stellen lassen oder in den Zoo. Das ist auch die Stabilisierung. Die Sowjetunion war auch ein Land, das sehr stabil war, 80 Jahre lang, bis sie dann eingestürzt ist, weil es zusammengekracht ist, weil es nicht funktioniert hat. Die Stabilisierung ist die Festzurrung, die Festfrierung in dieser rechtlichen Willkür, in diesem Kolonialregime, dass man sich mit den EU-Verträgen anschnallt. Das ist doch keine Stabilisierung, das ist eine Unterwerfung. Stabilisierung heisst Unterwerfung, heisst automatische Übernahme von Recht aus der Europäischen Union, heißt die Übernahme von EU-Richtern, heißt die Übernahme von EU-Sanktionen. Das ist die Stabilisierung, ist doch keine Stabilisierung, ist die Übernahme einer Willkürherrschaft, die anderen diktieren, wir kapitulieren. Das ist die Situation. Aber das wird von einer Zeitung, die für sich in Anspruch nimmt, auf einem hohen geistigen Niveau zu operieren, eins zu eins unkritisch übernommen, aber sie lachen sich dann ins Fäustchen, weil sie sagen können, dass eben die SVP nicht mit diesen Schlaumeiereien, mit diesen schummrigen Manövern in Bern mitmacht, nämlich dieses Vertragspaket, wie es heißt, wieder aufzuschnüren. Und es ist auch richtig, dass man hier dagegen ist, denn der Bundesrat hat den Leuten und übrigens auch der EU jetzt jahrelang verkauft, das sei eine Paketlösung, die gehört zusammen. Das ist eben dieser Unterwerfungsteil, die Rechtsübernahme und dann die einzelnen Fachabkommen, Lebensmittel, Strom und so weiter, die natürlich in allen Bereichen, wesentlichen Bereichen unseres Staates, den Löffel nach Brüssel verschieben. Das soll zusammenbleiben. Wenn man es sich zusammenpackt, dann ist die Chance an der Urne, dass das abgelehnt wird, viel größer. Und Sie haben es natürlich gemerkt, diese EU-Schlaumeier und EU-Turbos in Bern, und da gehört die NZZ dazu. Wenn man es aufteilt, steigen die Chancen. Die EU will das nicht. Die SVP will das auch nicht. Die EU müsste dem eigentlich zustimmen, weil dann die Chancen steigen. Aber die verstehen ja das innenpolitische System der Schweiz viel zu wenig. Und die SVP sagt, nein, das ist eben eine Trickserei, das ist eine Betrügerei, weil man den Leuten jetzt immer wieder dieses Paket verkauft hat, das man wieder aufschnüren will. Aber für die NZZ ist das große Thema jetzt, dass hier die SVP und Brüssel zusammenspannen würden. Und das sei jetzt quasi der Hofknicks der Volkspartei gegenüber Brüssel. Doch völlig lächerlich, während sich die NZZ in den Staub wirft vor Brüssel mit solchen Artikeln. In den Staub wirft, die Unterwerfung der Schweiz predigt. Und das von einer Zeitung, die einen legendären Chefredaktor hatte, Willy Bretscher, der die Unabhängigkeit der Schweiz hochgehalten hat wie nichts Zweites. Also ich muss mich hier ein bisschen einbremsen, damit wir nicht allzu lange bei diesem wichtigen Thema verweilen. Aber das ist ein Zentralpfeiler des schweizerischen Erfolgs und Wohlstands, dass wir unabhängig sind, dass wir selbstständig sind. Aber wenn nicht einmal unsere Zeitungen mit den klügsten Köpfen der Welt, wie sie vermutlich glauben, nicht einmal in der Lage sind, diese Zusammenhänge zu erfassen, wenn man in der ganzen Verdumpfung dieser Debatte so etwas außer Acht lässt, ja gut, da können Sie eigentlich niemandem einen Vorwurf machen, dann bleiben Sie am Schluss nur noch bei der Feststellung, Lappi macht Augen auf, oder eben, lesen Sie die Weltwoche, weil Ihnen dort dieser Unsinn erspart bleiben wird. Und dahinter steht eben mehr als bloße Zeitungspolemik. Es geht eben wirklich darum, wie man sicherstellen kann, dass ein Land, das keinen naturgegebenen Wohlstand hat, nämlich die Schweiz, wie sie diesen Wohlstand, diesen Erfolg, aber auch den Frieden, dass wir nicht in Kriege reingezogen werden, sicherstellen kann. Und die Anbindung an die EU ist ja auch vor diesem Hintergrund kompletter Wahnsinn, denn die EU hat sich total verrannt gegenüber Russland, ist nicht in der Lage, ja sabotiert den Frieden zwischen Washington und Moskau. Stellen Sie sich das einmal vor. Hat man nach zwei Weltkriegen noch nicht genug gehabt? Muss man es noch einmal probieren, im Osten sich zu verausgaben und ja mit Geisterarmeen und Geistermilitärpotenzialen aufzutreten, die man gar nicht hat? Und das ist, wenn wir schon bei diesem Thema sind, doch auch komplett größenwahnsinnig zu glauben, dass man ein Land wie Russland, 11, 12 Zeitzonen, mit unerschöpflichen Rohstoffressourcen, wenn man selber keine hat, null Rohstoffressourcen, und darum natürlich diesen Ausschlägen jetzt im Energiebereich brutal hart ausgesetzt, wenn man mit dieser Voraussetzung sich mit Russland anlegen wird. Das zeigt Ihnen ja auch die komplette Verwahrlosung der Führungs- und Leadership- oder Elitenkultur, in Anführungszeichen, die bei uns zu beobachten ist, aber eben ausdrücklich auch und gerade in der Schweiz. Also hier muss man schon aufwachen, und diese kurze Reise nach Budapest hat mir einfach gezeigt, und zum Glück gibt es eben noch andere Länder, und da gehören im Moment die USA und Ungarn dazu, die sich etwas fundierter mit den Wurzeln des Erfolgs auseinandersetzen. Dann ist mir noch aufgefallen, im Tagesanzeiger ein lokales Thema in Zürich, aber das zeigt Ihnen einfach die unglaubliche Verfilzung da im Bereich des kommunalen Wohnungsmarkts. Da gibt es ja die sogenannten Genossenschaftswohnungen in Zürich. Das sind dann sehr günstige Wohnungen, deren Mietpreise viel tiefer sind natürlich als die dem Markt ausgesetzten Wohnungen, die aufgrund der Massenzuwanderung in die Höhe schießen, diese Mietzinse. Übrigens hat der Christoph Mörgli einen exzellenten Artikel in der Neuen Weltwoche drin, warum uns diese Massenzuwanderung ärmer macht. Das hat Orban, und das hat auch J.D. Vance betont, mit dieser Zuwanderung zerstört man die eigenen Gesellschaften und man treibt eben diese Lebenskosten ins Unerschwingliche, plus die ganze Verdichtung, die Infarktverstopfung der Verkehrswege und Infrastrukturen. Und nun also der Tagesanzeige mit dem Artikel über diese Genossenschaftswohnungen, die natürlich oft auch mit städtischer Verfilzung zu tun haben. Und jetzt stellen Sie fest, dass da doch ein nicht unbeträchtlicher Teil von sehr wohlhabenden Leuten in diesen Wohnungen lebt. Unter anderem der SP-Neostadtrat Tobias Langenegger. 250.000 Franken wird er jetzt dann bald jährlich verdienen und lebt dann in so einer Genossenschaftswohnung, die eigentlich für die ja eben nicht so Wohlhabenden gemacht werden. Und da sehen Sie ja die ganze Pervertierung dieses Systems. Am Schluss sitzen die Stadträte selber in diesem verbilligten Wohnraum. Das ist eben die Korruption, die rot-grüne Korruption in dieser Freiluftkolchose Zürich, in dieser Riesen-WG, fremdfinanziert durch all die, die da noch mitmachen. Ja, auch der Blick, das Boulevardblatt schäumt jetzt aufgrund der Waffenruhe in Hormuz. Für mich ist das Ganze ein Erfolg, dass es da den Kriegsparteien gelungen ist, aber ich werde dazu dann in der internationalen Ausgabe noch etwas sagen. Nun, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's vom Schweizer Daily. Jetzt dann gleich das Internationale. Ich hoffe, Sie auch dort wieder begrüßen zu dürfen. Bis gleich.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.